Guten Tag. Ein allfälliger Bedarf nach globalen Krisenszenarien ist heutzutage leicht befriedigt. Einigermaßen geordnet vollzieht sich der Aufstieg der Schwellenländer zu entwickelten Staaten, selbstverständlich mit periodischen Rückschlägen, wie uns die Demonstrationen in Brasilien vor der Fußball-WM vor Augen geführt haben. Aus dieser Reihe schert eigentlich nur China aus, das seine globalen und vor allem regionalen Machtansprüche effizient und zum Teil auch offen aggressiv aufstellt. Ein bisschen bzw. relativ gründlich enttäuscht ist man von der ANC-Führung in Südafrika, welche offenbar nicht mit allererster Priorität auf die Beseitigung von Armut und Kriminalität hinarbeitet, sondern in erster Linie auf die Alimentierung der eigenen Bankkonten. Aber mit solchen Dingen muss man halt vorübergehend rechnen. Dafür tut Gospodin Putin dergleichen, als wäre er bereit, in den nächsten Monaten wieder mal einen großen, vielmehr einen kleinen vaterländischen Krieg vom Zaun zu brechen, weil ihm die EU in der Ukraine in seine Einflusssphäre hineingepinkelt hat. Ich gehe mal vorsichtshalber davon aus, dass der Konflikt nicht weiter ausartet, und wenn ja, dann nicht über die Ukraine hinaus. Aber die Spannungen haben natürlich schon stark zugenommen und betreffen die gesamte Schwarzmeerregion, womit übrigens die Türkei auch in dieser Richtung erheblich beansprucht wird, neben den Problemen mit den offiziellen Syrern, dem ISIS-Kalifat und den Kurden an der Südgrenze. Ich frage mich nach wie vor, wie die EU dazu gekommen ist, in der Ukraine eine derart katastrophale Außenpolitik zu fahren, die eigentlich eine Nicht-Außenpolitik ist, aber andererseits einen großmächtigen Gestus annimmt, als hätte die EU tatsächlich Freiheiten und Perspektiven anzubieten, wo sie doch der Ukraine nicht mal das Erdgas liefern kann, das Putin demnächst abstellen wird. Einmal abgesehen davon, dass man in den EU-Vorposten Bulgarien und Rumänien nach wie vor auf echte strukturelle Verbesserungen wartet. Nein, wirklich, hier hat sich die Supermacht Europa benommen wie eine Figur aus dem Kasperle-Theater. Und dementsprechend sind aus der Maidan-Bewegung in Kiew auch einige echte Kasperpuppen hervorgegangen. In erster Linie der bescheuerte Ministerpräsident Jazenjuk, der die Ukraine schon 2008 zusammen mit Julia Timoschenko und Viktor Juschenko in die NATO führen wollte. Die Amerikaner im Hintergrund haben ihre Kinnlade John Kerry nun halt weit vorgeschoben und wettern reflexartig gegen den Erbfeind, was die Europäer nach der ersten Expansionseuphorie in die Zwickmühle bringt. Geschieht ihnen recht, möchte man sagen, aber vielleicht ist eher die Hoffnung am Platz, dass sie daraus etwas lernen und ihre Ostpolitik vielleicht nicht weiterhin frontal gegen den mächtigen Nachbarn Russland ausrichten. Was will man damit denn bezwecken? Etwa einen Kurswechsel? Eine Demokratisierung? Nicht im Ernst, nicht auf diese Art und Weise, so geschieht genau das Gegenteil. Und statt in den Grenzregionen einen gewissen Einfluss aufzubauen oder die Beziehungen zu vertiefen, ereignet sich genau das Gegenteil. Den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nimmt man schon fast als Konstante wahr in der neueren Geschichte. Ich habe an dieser Stelle kürzlich meinem Verständnis für die militärischen Operationen der Israeli Ausdruck gegeben und daran hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Das heißt nicht, dass ich die damit verbundenen Verwüstungen gut finde, aber wenn die Jungs halt dauernd Raketen nach Israel hineinschießen, dann stößt das irgendwann mal an eine Grenze. Und dass es den Israeli bisher gelungen ist, die meisten Raketen abzufangen, heißt noch lange nicht, dass das auf ewig weiter so geht. Neuerdings häufen sich die Stimmen, welche davor warnen, dass bei einer Schwächung der Hamas einfach noch radikalere Gruppen nachstoßen würden, womöglich sogar die ISIS-Kalifen. Nun, auch dieser Prozess ist nicht neu. Die Hamas selber ist ja justament entstanden, als die PLO sich in den Friedensprozess begab. Ich habe schon vor Jahren ohne weitere Mühe geweissagt, dass sich dieser Prozess ad libitum wiederholen wird, sobald wieder eine Annäherung erfolgt. Man kann sowas unter dem Rubrum der Hartnäckigkeit bewundern oder auch nicht. Auf jeden Fall sind dies die Rahmenbedingungen, welche den Staat Israel so langsam zu einem einzigen Bunker werden lassen im Nahen Osten, was selbstverständlich gewaltige Folgen für die einstmals liberale und sozialdemokratische Gesellschaft hat. Vielmehr, diese Folgen sind ja schon längstens sichtbar in der Person von Vögeln wie Benjamin Netanyahu und Avigdor Lieberman. Lustig ist das nicht. Ebenso wenig lustig ist es aber, wenn sich pro-palästinensische Bewegungen immer noch auf das Unrecht aus den 20er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts berufen und damit die Gewalt rechtfertigen, die nach wie vor von den politisch-militärischen Organisationen der Palästinenser ausgeht. Selbstverständlich geht vom israelischen Staat auch Gewalt aus, aber in der Regel handelt es sich dabei eben um staatliche Gewalt und nicht um paramilitärische Angst- und Terrorattacken. Was ich dagegen von der israelischen Siedlungspolitik halte, habe ich an dieser Stelle auch schon zur Genüge formuliert. So scheint sich das Unglück auf alle Ewigkeiten zu perpetuieren, bis halt die Kreuzritter endlich wieder aus Palästina hinausgeprügelt worden sind, wie dies zweifelsfrei die arabisch-islamische Lesart ist. Dabei kann man sich noch fragen, welches gegenwärtig der Kräftestand im Dreieck Saudi-Arabien-Katar-Kalifat ist, wobei ich mir erlaube, die Schiiten in Teheran und im Libanon im Moment mal auszunehmen, da sie in letzter Zeit irgendwie nicht so richtig Bock hatten auf die übliche Anti-Kreuzritter-Phrasendrescherei. Und ebenso beiseite lasse ich den zweifellos weiterhin wichtigen Akteur Ägypten. Von den Saudi-Arabiern erstaunt mich übrigens, dass sie ihre Frauen überhaupt im Passagierraum der Automobile mitfahren lassen. Eigentlich verstaut man solche Dinge doch sonst im Kofferraum. Man könnte den ja immer noch mit Samt und Gold ausschlagen, aber die Frau durch das bloße Mitfahren im Passagierraum sozusagen auf eine gleiche Stufe wie den Mann heraufzumenschlichen, das ist doch unislamisch. Oder sollte ich mich da schon wieder irren? Jedenfalls haben die Islamer gegenwärtig auf jeden Fall eine geballte Feuerkraft auf unsere Vorstellungswelt, sodass man sich tatsächlich manchmal fragt, ob die mindestens teilweise friedliche und fortschrittliche Rhetorik von Kirchenfürsten wie Papst Francisco nicht eine etwas unzeitgemäße Reaktion auf den zutiefst mittelalterlichen Sturmversuch militanter islamischer Kräfte auf die Moderne darstellt, wobei ich mir mit diesem Bild zweifellos ungenau und ungerecht bin. Aber der Eindruck stellt sich nun mal häufig ein, wenn man zur Kenntnis nimmt, was die Jungs so zum Besten geben zum einen, welche Finanzmacht hinter ihnen steht zum anderen. Zum Dritten stellt man sich selber die Frage, wie man dazu kommt, in solchen Kriterien zu denken, also in kriegerischen Kriterien. Und da kommt man zum einzig sicheren und feststehenden Schluss. Krieg ist wieder eine Option. Der Weltfrieden war schon immer ein rhetorisches Erzeugnis, aber der Frieden an und für sich hielt sich doch lange als Tabu für den Alltag und für die breiten Bevölkerungsschichten, und zwar oft unter eigenartigen Formen, namentlich während dem Kalten Krieg, als Frieden gleichbedeutend war mit dem Gleichgewicht des Schreckens und garantiert wurde durch eigenartige Begriffe wie Overkill und Konsorten. Heute hat man sich an die Kriegsrealitäten wieder gewöhnt, in unseren Ländern natürlich vor allem dank der Vermittlung durch Al-Qaida, während der Balkankrieg noch als Ausreißer in einer spezifischen ideologischen Konstellation begriffen werden konnte, wird heute ein Krieg oder sogar der Krieg an und für sich jederzeit und überall für möglich gehalten. Das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen übermäßig kriegslüstern wären oder im Krieg die Fortsetzung des Videospiels mit ähnlichen Mitteln suchen würden. Diese Typen gibt es zwar auch, aber sie befinden sich unterdessen wohl alle in Syrien bei den Dschihadisten. Nein, es ist einfach so, dass der Schrecken des Kriegsalltags unendlich weit entfernt ist, dass man die Option Krieg halt als Option unter anderem wahrnimmt oder für realistisch hält. Und zudem schlägt auch die unterdessen endemische Präsenz unseres Hauptalliierten, der Vereinigten Staaten von Amerika, in allen Konfliktherden der ganzen Welt mit eigenen Militärpersonen ebenfalls zu Buche bei der öffentlichen Meinung. In diesem Zusammenhang spielt übrigens die Entwicklung neuer Waffen und Ausrüstungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. So ein US-amerikanischer Marine gilt ja heutzutage wie eine besonders teure Anlage und kostet inklusive Ausbildung und Ausrüstung gut und gerne seine 200.000 US-Dollar, was ihm schon fast Maschinenstatus verleiht. Insofern gilt für den US-Soldaten tatsächlich der besondere Schutz des menschlichen Lebens. Und die tatsächlichen Verluste werden in den USA auch ökonomisch bitter beweint. Wobei der Krieg zweifelsfrei jene Industrie ist, welche ihre Rationalität am stärksten aus der Zerstörung ableitet, aber nicht aus der schöpferischen. Insofern ist der ökonomische Verlust gleichzeitig ein ökonomischer Gewinn, nämlich für die Rüstungsindustrie. Aber die macht ja nicht so einen bedeutenden Anteil an der Volkswirtschaft aus. Die 6 größten Rüstungsunternehmen der USA erzielten im Jahr 2008 einen Umsatz von ungefähr 150 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht besonders bei einem Bruttoinlandprodukt von 15 Billionen Dollar. Aber wie auch immer. Wenn heute jemand sagen würde, nie wieder Krieg, dann würde er wohl auf seine geistigen Fähigkeiten hin untersucht. Vielmehr ist der Krieg wieder sehr präsent in unseren Köpfen. Die Vorstellung wird einfach domestiziert durch die andere Vorstellung, dass es sich um einen sehr intensiv technologischen Krieg handeln würde, der also wieder von den Verheerungen der ersten zwei Weltkriegen abrücken würde und eine gewisse Zielgenauigkeit zurückerringen täte. Na, da wollen wir doch mal schauen. Die Gesellschaft als solche ist bei uns, wie gesagt, nicht bellizistisch. Aber mit den verschiedenen Tabus des Krieges fallen auch andere Tabus, vor allem wegen der zeitlichen Distanz. Gerade im Zusammenhang mit den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen brechen in Europa stellenweise die Tabumauern gegen den Antisemitismus ein. In den meisten Gegenden des Kontinents hat dies keine weiteren Folgen, weil es sich um Einzelfälle oder Randgruppen handelt. Aber selbstverständlich gibt es auch andere Gebiete. Die Solidarität mit den Palästinensern besteht ihrerseits aus einem laizistischen, sozusagen liberalen Flügel, welcher die Verheerungen des Feldzugs anprangert, und einem radikalen Flügel mit offenem Judenhass. Das sind schwierige Situationen. Auch sie entstehen nicht zum ersten Mal, aber je länger der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern andauert, desto vehementer kommen die antijüdischen Stimmen auch bei uns zum Ausdruck. Wobei die jüngste Welle vielleicht insofern täuscht, als hier zum ersten Mal die sozialen Netzwerke in die Hatz mit einbezogen wurden und werden. Insofern leistet die heutige Phase einen wichtigen Beitrag zur Erkenntnis der Natur solcher Kommunikationsformen. Guten Tag.